Heute, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ein Wort Jesu, das in Johannes 6 steht. Ich weiß nicht, vor wie vielen Türen du in deinem Leben schon einmal gestanden hast, die verschlossen waren. Es ist immer etwas Unangenehmes, wenn so etwas passiert. So in der Vorbereitung habe ich nochmal so überlegt, vor wie vielen Türen habe ich in meinem Leben schon gestanden und an wie vielen unterschiedlichen Stellen. Zur Geburt eines Kindes oder wenn jemand verstorben war, bei Besuchen im Krankenhaus oder Gespräche, wo Konflikte geklärt werden mussten oder einfach nur auch, wo ich war, um zu feiern. Also die unterschiedlichsten Situationen, wo man so vor der Tür steht und natürlich auch mit ganz unterschiedlichen Erwartungen und auch mit ganz unterschiedlichen Emotionen. Und ich muss gestehen, ich war vor mancher Tür und habe mich gefreut, wenn sie sich öffnete. Und bei mancher Tür habe ich gedacht, hoffentlich ist da niemand da. Gerade wenn es darum ging, Dinge zu klären, Konfliktgespräche, wo man wusste, oh, hier wird es wirklich jetzt schwierig und eng. Und man dachte, oh, es ist vielleicht gut, wenn die Tür verschlossen bleibt oder wenn du anrufst und du wirst abgewiesen. Und muss jetzt die Dinge nicht anpacken, die aber besser angepackt werden sollten und angepackt werden müssten. Manchmal sind das so ganz ambivalente Gefühle, die sich einstellen, wenn man vor einer Tür steht. Und das könnte auch sein, dass es dir so in Bezug auf Jesus geht, der sagt, meine Tür ist immer offen, ich werde niemanden abweisen. Und du dir sagst, das erlebe ich auch sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass da viel Freude in deinem Leben ist, zu sagen, wenn ich zu Jesus komme, ob ich jetzt mit ihm rede im Gebet oder mich einfach mal still so zur Seite nehme, sage, Jesus, jetzt möchte ich einfach mal so deine Gegenwart auch ein Stück genießen oder in seinem Wort in der Bibel lesen. Er sagt, ja, ich bin da, ich werde dich nicht abweisen. Du sagst, das sind so Höhepunkte meines Lebens, wo ich mich drauf freue. Und es könnte aber auch sein, du sagst, die Begegnungen mit Jesus sind nicht immer Sonnenschein, manchmal haben wir zwei auch ein Hühnchen miteinander zu rupfen und manchmal ist es auch schwierig. Und da habe ich so auch nicht nur Glücksgefühle, wenn ich daran denke, dass die Tür bei ihm immer offen ist. Das ist nicht ungewöhnlich. Das ist eigentlich zu allen Zeiten so gewesen, bis dahin, dass Jesus auch erlebt hat, dass Menschen gar nicht interessiert waren an einer offenen Tür, gar nicht interessiert waren an ihm selbst. So jedenfalls wird es uns auch in Kapitel 6 im Johannesevangelium berichtet. Und man glaubt es ja nicht, aber es ist tatsächlich so, dass Leute in der Gegenwart Jesu auch signalisierten, Jesus, ehrlich, mit dir möchte ich gerade nichts zu tun haben. Wir werden uns die Sache so ein bisschen näher anschauen heute Morgen. Tatsächlich machen viele Menschen auch in unserer Zeit die Erfahrung, dass sie nicht unbedingt überall willkommen sind. Also ich denke zum Beispiel an die Flüchtlinge, die die Hoffnung haben, dass sie in Europa ein angenehmeres, ein besseres Leben haben, vielleicht auch ein Leben, das nicht gefährdet ist, weil niemand da ist, der sie verfolgt. Und die Grenzen sind dicht und sie schaffen es nicht, nach Europa zu kommen, sind auch nicht unbedingt willkommen. Und wenn sie da sind, dann kann es ihnen durchaus passieren, dass sie die Voraussetzungen nicht erfüllen, um einen positiven Bescheid ihres Asylantrags zu bekommen. Und dann erhalten sie die Ablehnung und sind nicht willkommen. Das treibt manche in die Verzweiflung. Und man kann vielleicht gar nicht nachempfinden, so als jemand, der in unserer Zeit hier in relativer Sicherheit lebt, was Menschen da erleben und was ihnen so persönlich da an Sorgen und an Ängsten entgegenkommt in ihnen selbst, wenn sie wahrnehmen, nein, das, was ich erhofft habe, was meine Sehnsucht war, wird nicht erfüllt. Ich bin nicht willkommen. Wir machen das in diesen Tagen ja auch nochmal aufgrund von Corona, diese Erfahrung. Manche Tür bleibt uns auch verschlossen. Wir haben in unserer Gemeindeleitung über Wochen immer wieder diskutiert, wie wollen wir die Regelungen in unseren Gottesdiensten denn handhaben, damit möglichst viele teilnehmen können. Und wir haben uns natürlich entschieden, dann an Heiligabend und auch zum Taufgottesdienst zu sagen, damit möglichst viele daran teilnehmen können, gehen wir auf 2G-Regel, was die Ausnahme ist. Aber es war so der Wunsch, zu schauen, wie gelingt es, möglichst viele mitfeiern zu lassen. Natürlich sind dann die Türen für andere verschlossen. Aber sie wären auch irgendwie anders verschlossen gewesen, wenn wir diese Regelung nicht getroffen hätten. Denn dann hätten wir nicht so viele Leute begrüßen können. Das heißt, wenn du der 175. gewesen wärst, hätten wir sagen können oder sagen müssen, tut uns leid, kein Platz mehr für dich. Unangenehm, auch irgendwie herausfordernd, gar keine Frage. Und auch etwas Provozierendes ist in solchen Entscheidungen immer drin, was zum Widerstand vielleicht auch aufruft und manchmal natürlich auch zu Unverständnis. Das war bei Jesus tatsächlich nicht anders. Bei dem, was er sagte, auch wenn er die Tür nun ganz weit öffnete, gab es auch Menschen, die empfanden das als eine Provokation. Es kann doch nicht sein, dass die Tür ins Reich Gottes permanent offen ist und dass bei Gott jeder willkommen ist. Da muss man doch noch mal genauer hinschauen. Und als Jesus diese Tür so öffnet und ihnen sagt, ich bin derjenige, der euch willkommen heißt bei Gott, und an meiner Stelle entscheidet sich, an mir entscheidet sich dieser Zugang zu Gott, da haben einige gesagt, das ist eine Rede, die möchten wir nicht hören, und sind entsprechend dann gegangen. Das heißt, dass etliche aus seinem Jüngerkreis weggingen. Jesus macht die Tür zum Reich Gottes einen Spalt weit auf und Menschen erahnen eine Welt dahinter, erhaschen einen Blick hinein und sind dann doch irgendwie verwirrt. Verwirrt auch, weil sie mit der Frage sich auseinandersetzen müssen, wer ist eigentlich dieser Jesus? Denn sie hatten miterlebt, wie er mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen satt gemacht hat. Das muss man sich einen Augenblick lang vorstellen. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt Silvester oder Heiligabend und Weihnachten gefeiert habt. Wir haben schon überlegt, wenn 11 Leute im Haus sind, was brauchen wir alles und sind einkaufen gefahren und dieses und das. Der Kühlschrank war voll und wir wussten, wir werden das überleben. Aber bei 5000 Leuten und dann 5 Brote, 2 Fische mitzuerleben, wie alle satt werden, weil Jesus verteilen lässt, das machte manche schon euphorisch. Zumal sie in den alten Schriften, nicht in den biblischen, aber in den alten jüdischen Schriften gelesen hatten, wenn der Messias kommt, wird wieder Manna vom Himmel fallen. Das war für sie so der Augenblick, wo sie sagten, Mai, jetzt haben wir hier ein Wunder erlebt mit Broten, alle sind satt geworden. Da muss dieser Jesus, der versprochene Gesalbte, der Messias, der Retter dieser Welt sein. Und sie erhofften sich da ein Ende ihrer Sorgen um Brot, vielleicht auch irgendwie ein Ende von harter Arbeit, irgendwie ein Leben in einer größeren Sorglosigkeit, wie auch immer. Jedenfalls war ihnen das so wertvoll, dass sie sagten, wir machen dich, Jesus, zu unserem Brotkönig. Also wenn du Brot die Fülle hast, dann müssen wir uns um viele Dinge keine Sorgen mehr machen. Und Jesus stößt sie vor den Kopf. Er sagt, ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Das war harter Tobak. Und Johannes verfolgt einen theologischen Ansatz in seinem Evangelium, der schon irgendwie beeindruckend und vielleicht auch einzigartig ist. Denn für ihn ist klar, die Wunder, die Jesus tut, sollen nichts anderes als Glauben wecken. Darum geht es ihm. Bei den 7 Wundern, die im Johannesevangelium berichtet werden, wird der Glaube nie als Voraussetzung für ein Wunder angesehen, sondern es ist bei Johannes immer umgekehrt. Es geht darum, wer ein Wunder Jesu miterlebt, der ist eingeladen, ihm zu vertrauen, dass er der versprochene Retter ist. Darum geht es. Das ist Johannes so wichtig, dass er es zum Ende seines Evangeliums auch nochmal sehr deutlich schreibt in Johannes 20. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, also der Gesalbte, der Retter ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. So war's gedacht. Und dann kommt es aber ganz anders. Auch das wird nochmal deutlich in dem, was Jesus sagt. Trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht? In Johannes 6, also alles in diesem einen Kapitel auch nochmal, Johannes 6, Vers 36. Etwas, was sich so durch das Johannesevangelium durchzieht, eigentlich schon im Prolog, also im Vorwort beschrieben wird, in Johannes 1, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das war eigentlich das Ziel, dass Menschen zum Glauben finden an Jesus Christus. Und dafür hatte Gott so viel vorbereitet. Johannes den Täufer hatte er geschickt und Johannes beschreibt das dann in seinem Evangelium. Der nämlich kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht, also von Jesus Zeuge, berichte und erzähle, auf das alle durch ihn glaubten. Was Jesus sagt und was Jesus tut, soll also Glauben wecken. Vertrauen in Jesus und Vertrauen in Gott. Aber es führt dann merkwürdigerweise dazu, dass Menschen ihn ablehnen. Und das nicht, weil sie ihn nicht verstanden hätten oder nicht ausreichend informiert wären, sondern bewusst ihn ablehnen. Vielleicht auch gerade, weil sie ihn verstanden haben. Und so macht auf der anderen Seite jetzt Jesus die Erfahrung, dass er nicht willkommen ist. Das heißt, er kommt und ist nicht willkommen, wird abgelehnt. Da fällt ihm die Tür ins Schloss. Und so beschreibt es dann Johannes auch in seinem Evangelium. Er wird nicht nur abgelehnt, er wird abgewiesen, er wird verstoßen bis ans Kreuz, wo er festgenagelt wird, wo er stirbt. Jesus wusste also, was es heißt, nicht willkommen zu sein, abgelehnt zu werden, vor verschlossenen Türen und Herzen zu stehen. Das muss man sich einen Augenblick lang vorstellen. So beschreibt es Johannes, er kommt in sein Eigentum und ist nicht willkommen. Stell dir vor, du kommst nach einer Auslandsreise nach Hause und die Tür ist zu. Und du klingelst und die wird nicht geöffnet. Und du steckst deinen Schlüssel ins Schloss. Und die Schlösser sind ausgetauscht. Und man gibt dir zu verstehen, hier ist kein Platz mehr für dich. Das geht tief. Das verkraftest du nicht. Nicht so schnell. Das erlebt offensichtlich Jesus. Er kommt in sein Eigentum und die Türen sind zu. Und das ist das, was Johannes dann als Sünde beschreibt. Nämlich, dass Menschen Jesus keinen Zugang gewähren. Dass sie nicht an ihn glauben. Also wenn Johannes von Sünde schreibt in seinem Evangelium, dann meint er nicht in erster Linie, dass wir irgendwo Dreck am Stecken haben, dass wir gelogen hätten, dass wir Menschen schlecht behandelt haben oder schlecht über Menschen geredet. Das sicher alles irgendwie auch. Aber das größte Problem, das er sieht, ist, dass Menschen nicht an Jesus glauben, nicht an Gott glauben, sich nicht auf diesen Jesus einlassen. Und die Frage ist, ist damit das ganze Unternehmen gefährdet? Das, was wir so an Weihnachten gefeiert haben, dass Gott Jesus in diese Welt geschickt hat, den Retter, damit wir in neue Verbindung mit Gott kommen können? Das wäre wahrscheinlich so, wenn das die einzige Aussage der Jahreslosung wäre. Jetzt müsst ihr wissen, die Jahreslosung ist nur ein Teil eines Satzes. Und ihr wisst, wie es ist, wenn man Zitate aus dem Zusammenhang reißt und vielleicht auch nicht das ganze Zitat bringt, sondern nur einen Teil eines Zitates, dann hat man nicht das Ganze erfasst. Und das wird an dieser Stelle vielleicht auch nochmal deutlich, denn es gibt eine zweite Seite. Denn wenn alles an uns läge, dass wir zu Jesus kommen, dann hängt alles tatsächlich an meiner Entscheidungskraft, an meinem Willen, zu Jesus zu kommen. Aber Jesus macht deutlich, es hat eine andere Seite. Und zwar heißt der vollständige Satz, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Man kann auch übersetzen, alle, die der Vater zieht. Also es ist etwas, was vielleicht so eher im Verborgenen ist. Die Einladung, die Jesus ausspricht, komm, wird immer wieder sichtbar. In all den Berichten in den Evangelien. Die unsichtbarere Seite ist vielleicht die, dass da jemand hinter der Tür steht, der dich zieht. Die Tür zum Reich Gottes steht durch Jesus offen. Und er sagt, ich werde niemanden abweisen, aber wenn du einen Blick hinter die Tür tust, dann siehst du da den Vater im Himmel, der alles unternimmt, um dich da reinzukriegen, um dich zu ziehen, damit du Teil seines Reiches wirst, Teil von dem Leben, das er feiert und das er gibt und das er ist. Und Paulus beschreibt das dann später mit den Worten, weißt du denn nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr ruft, also zurück zu diesem Jesus, zurück diese Tür zu durchschreiten? Und dann ist es tatsächlich diese zwei Seiten, die wir sehen müssen. Das eine, diese Einladung Jesu, komm zu mir, ich werde niemanden abweisen. Und auf der anderen Seite dieser Vater im Himmel, der mit lauter Liebe und Güte nichts anderes tut, als Menschen zu sich zu ziehen. Und Jesus sagt, was dann passiert, ist überfließendes Leben. Und gemeint ist auch hier ein Leben, das dem Ursprung zurückgeführt wird. Gedacht ist mein und dein Leben so, dass wir es in einer engen Gemeinschaft mit Gott leben. Und wenn Johannes sagt, Schuld und Sünde ist das, dass wir an diesen Gott nicht glauben, dass wir ihm nicht über unser Leben so Herr sein lassen, dann ist das der Punkt, wo unser Leben nicht mehr gelingt und nicht mehr überfließendes Leben ist, so wie es Jesus beschreibt. Überfließendes Leben ist für Jesus ein Leben, das in der Gemeinschaft mit Gott gelebt wird. Da kommt eine Ebene hinein, die sonst außen vor bleibt. Sonst bleibst du bei den Lebensmitteln und bei dem, was du hier kaufen und dir erarbeiten kannst. Aber der eigentliche Inhalt deines Lebens wird verfehlt. Das eigentliche Ziel, der Sinn deines Lebens bleibt irgendwie hier auf dieser Erde verhaftet und dir fehlt eine andere Dimension. Und wenn Jesus von überfließendem Leben spricht, dann spricht er von einem Leben, das hier in der Gemeinschaft mit Gott geführt wird und das du führen kannst dadurch, dass du an diesen Jesus Christus glaubst. Und deshalb lädt Jesus unermüdlich ein, kommt, ich werde dich nicht abweisen. Und wenn man das im Deutschen liest, fällt das nicht auf, aber im Griechischen fällt es auf, dass dort eine doppelte Verneinung steht. Denn ich werde, den werde ich nicht abweisen. Man müsste so übersetzen, den werde ich auf keinen Fall abweisen. Das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Egal was passiert, du hast auf jeden Fall Zugang. Die Tür ist offen für jeden, der kommt. Und er empfängt Lebensbrot, also eine Art von Brot, die dich in deiner Seele satt macht und nicht nur deinen Magen. Überfließendes Leben, das, was Jesus beschreibt. Und gleichzeitig zieht der Vater. Spurgeon, ein alter Erweckungsprediger, hat mal gesagt, er zieht dich nicht an den Haaren herbei, aber mit allem, was er tut und kann, zieht er dich in seine Gegenwart und in seine Nähe. Und das ist das Gute daran, deshalb hängt es auch nicht an deiner Entscheidungskraft oder dass deine Lebensumstände so positiv waren, dass dir es dir leicht fällt, durch diese Tür zu gehen, sondern es ist an diesem Vater, der dich zieht. Sonst hätte ein Mann, mit dem ich gesprochen habe, keine Chance wohl gehabt, der sagte, ich habe von meinem Pfarrer mehr Schläge bekommen als von meinen Eltern. Und der große Not hatte und sagte, ich komme da nicht hin. Und wenn das alles gewesen wäre, hätte er diesen Weg nicht geschafft. Aber weil da ein Vater war, der ihn gezogen hat, ist da ein Weg. Natürlich, der Glaube ist immer auch ein Geschenk, dass da ein Vater ist, der dich zieht. Und er ist immer auch deine Antwort darauf, dass dieser Vater im Himmel dich liebt. Und deshalb gibt es so viel Hoffnung für Menschen, die ihre Bedenken haben, die vielleicht nicht in einem sogenannten frommen Elternhaus groß geworden sind, die große Schwierigkeiten haben, sich auf einen Gott der Liebe einzulassen. Es gibt große Hoffnung für jeden, auch für dich, wenn du sagst, ich bin irgendwie so weit weg von Gott, ich habe, glaube ich, keine Chance, zu ihm zu kommen. Da ist ein Gott, der dich zieht. der will es mit dir zu tun haben. Die Tür ist offen. Zwei Beispiele. Während meiner Ausbildung zum freiwilligen Suchtkrankenhelfer, das war so berufsbegleitend über mehrere Wochenenden, gab es in dem ersten Wochenende ein Treffen mit denen, die diese Ausbildung machten, und eine Vorstellungsrunde. Und jeder stelle sich kurz mit ein paar Sätzen vor und ich stelle mich vor als Pastor einer Freikirche. Und ich merkte, einer in der Runde, der war nicht begeistert. Bei dem Stichwort Pastor gingen ihm alle Nackenhaare hoch. Und er konnte es auch nicht lassen, nach der Vorstellungsrunde auf mich zuzugehen und mal deutlich zu sagen, was er von den Pastoren hält und was er von den Kirchen hält. Das war schon abenteuerlich und es war nicht ganz einfach, mit ihm so im Gespräch zu bleiben. Und an den nächsten Wochenenden setzte er das dann fort. Und ich habe versucht, so Argumente zu bringen für den Glauben und dass es doch nicht auf uns als Christen ankommt, sondern auf diesen Christus, alles, was man so gelernt hat während der theologischen Ausbildung, so eben mal platziert und gegeben. Und ich hatte den Eindruck, da geht gar nichts nach vorne. Es wird eher schwieriger. Und beim letzten Ausbildungswochenende kommt er relativ kurz vor Start auf mich zu und sagt, ich muss noch mal mit dir reden. Und er, oh. Also meine Lust, mit dir zu reden, ich habe es ihm nicht gesagt, aber gedacht, liegt bei minus 20. Und dann reden wir miteinander und sagt, du, ich muss dir was sagen, da wirst du nicht mit rechnen. Ich bin zum Glauben an Jesus gekommen und bin in einer Freikirche mittlerweile und habe mich angemeldet für die Mitarbeit im Kindergottesdienst. Das ging mir ein bisschen schnell, aber Alter, wow, was ist da passiert? Und ich kann es nur so verstehen, dass da hinter der Tür ein Vater im Himmel war, der ihn gezogen hat. Trotz aller seiner Erfahrungen und aller seiner Vorurteile. Und ein zweites Beispiel. Es stand für uns als Familie einen Ortswechsel und für mich eine neue Gemeinde an. Und wir hatten unsere 7 Sachen schon gepackt und verstaut in allen Kartons. Und dann rief mich ein junger Familienvater an, ein oder zwei Tage vor unserem Umzug. Und wir hatten immer schon dafür gebetet, dass er doch zum Glauben an Jesus finden sollte. Und er rief in einem Augenblick an, wo er sagte, lass uns noch mal miteinander reden. Ich wusste nicht, worum es ging. Und auch so gedacht habe, weißt du, wir sitzen gerade auf gepackten Koffern. Es ist ja eigentlich nicht die Zeit zum Reden. Und dann bin ich doch zu ihm gefahren und er eröffnete das Gespräch und sagt, ich weiß, dass ihr schon lange für mich betet, dass ich zum Glauben an Jesus finde. Und ich wollte gerne meine Lebensübergabe an Jesus mit dir noch gestalten. Was war ich froh, dass ich noch hingefahren bin und gedacht habe, das ist so das größte Abschiedsgeschenk, was man mir machen konnte. Und auch hier die Frage, Mensch, du hast doch über so viele Gespräche, Menschen haben gebetet. Und dann auf diesen, ich sag mal, letzten Drücker kommt er, und ich kann es mir nicht anders erklären, als dass dein Vater im Himmel war, der ihn gezogen hat. Vielleicht ist es auch etwas von deiner Erfahrung, dass du sagst, ja, ich spüre, ich werde diesen Jesus, ich werde diesen Vater im Himmel nicht los. Irgendwas zieht mich irgendwie doch immer wieder zu ihm hin. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das gilt nicht nur für die, die draußen stehen, sage ich jetzt mal so. Das gilt auch für die, die drinnen sind. Also auch für Menschen, die an Jesus Christus glauben, gibt es Situationen, wo sie vielleicht sagen, bin ich bei Jesus wirklich noch willkommen? Manche der ersten freien evangelischen Gemeinden in Deutschland sind entstanden aus Abendmahlsgemeinschaften. Man hat das Abendmahl miteinander gefeiert und es war schon immer auch so ein bisschen eine ernste Atmosphäre, weil es in dieser Zeit mit dazugehörte, sein eigenes Leben nochmal zu reflektieren. Bin ich in Frieden mit mir? Bin ich in Frieden mit meinen Mitmenschen in der Gemeinde, mit meinen Nachbarn? Oder muss ich da etwas klären? Und für manchen war das manchmal der Anlass zu sagen, ich bin aber auch jemand, der tappt immer wieder in dieselbe Schuld. Ich kann es nicht lassen, schlecht zu denken oder schlecht zu reden über andere Menschen. Ich komme aus diesem Zirkel und Kreislauf nicht heraus. Und vielleicht hat manche ihn auch noch darin bestätigt und gesagt, pass mal auf, du kommst immer wieder mit derselben Schuld zu Gott. Glaubst du, er kann dich überhaupt noch ernst nehmen, dass du das noch aufrichtig bereust? Und dann ist manchmal so der Eindruck entstanden, bin ich denn eigentlich noch bei diesem Jesus an der richtigen Stelle? Bin ich da noch willkommen? Das muss Menschen so sehr umgetrieben haben, dass einer der Gründer der ersten freien evangelischen Gemeinden in Deutschland, Hermann Heinrich Graf, ein Lied dazu geschrieben hat. Man würde das heute anders ausdrücken. Aber ich will es euch trotzdem einmal vorlesen. Keine Sorge, ich sing's euch nicht vor, ich lese es vor. Die Frage, darf ich wiederkommen mit derselben Schuld? Hast du nicht verloren endlich die Geduld? Ist denn deine Gnade also täglich neu, dass du willst vergeben, auch so oft es sei? Wenn ich dich so frage und ich sehe dich an, oh, wie hat dein Herz sich mir aufgetan? Liebe, lauter Liebe ist's, die mich umfängt, ach, und eine Liebe, wie kein Mensch sie denkt. Gnade und Vergeben heißt das süße Wort. Es trägt mich durchs Leben, nimmt den Jammer fort, bringt Heil und Frieden in mein Herz hinein, dass ich schon hienieden kann recht selig sein. Klar, 1850 etwa. Sprache, wir würden es vielleicht heute mit dem Lied »Mutig komme ich vor den Thron« beschreiben, freigesprochen durch den Sohn. Und diese Einschätzung geht zurück auf das, was Johannes erlebt hat mit Jesus, dass er ihn erlebt hat als einen Gott, der größer ist als alle meine Schuld, egal wie häufig oder wie groß. Und diese Tür bleibt offen. Sie ist bis heute nicht ins Schloss gefallen und sie wird auch vor dir nicht ins Schloss fallen. Auf das Wort, das Jesus sagt, ist Verlass, egal was du ausgefressen hast oder wie viel Dreck du am Stecken hast. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und dahinter der Vater, der mit allem, was ihm zur Verfügung steht, dich zieht. Das sind vielleicht ein paar Gedanken für dich im Blick auf die neue Jahreslosung, die dich begleiten können. Denn bei diesem Jesus bist du herzlich willkommen, jederzeit. Egal zu welcher Uhrzeit, Tageszeit, egal aus welcher Situation du gerade kommst. Und dafür möchte ich ihm gerne danken. Wir neigen uns. Herr Jesus Christus, es ist einfach gut zu wissen, dass du niemanden abweist. Und es ist vielleicht auch gut zu wissen, dass dein himmlischer Vater uns zieht mit allem, was ihm zur Verfügung steht, durch deinen guten Geist, durch seine Liebe, durch seine Güte und Barmherzigkeit zieht er uns zu dir hin. Und ich will dir danken, dass wir antworten können, dass wir dir sagen dürfen, so wie wir sind, wir möchten dir vertrauen, unser Leben dir anvertrauen. Und danke, dass wir das so sprechen dürfen und erleben dürfen, dass es stimmt. Die Tür ist offen. Du gibst uns Anteil an deinem Reich, klärst unsere Beziehung zum Vater im Himmel, vergibst Schuld und lässt uns neu starten. Und ich will dir dafür von Herzen danken. Und wenn wir gleich das Abendmahl miteinander feiern, dann macht uns das noch einmal bewusst. Wir leben von dem, was von dir kommt und wollen uns gerne darauf einlassen. Amen.